Algerien und der Sudan, jetzt auch der Irak und der Libanon. In der arabischen Welt finden historische Aufstände statt. Die Hoffnung ist zurück, berührende Momente der Solidarität spielen sich ab, gesellschaftliche Grenzen werden überwunden. Doch wie lange wird das halten? Was haben die Menschen aus den Revolutionen von 2011 gelernt? Meine Gäste am Mikrofon sind heute Monika Bolliger und Amir Ali. Die beiden sind in den letzten Monaten vom Libanon in den Irak, in den Sudan und nach Ägypten gereist und haben ihre Eindrücke in einer 6-teiligen Reportage aufgeschrieben. Diese wurde in den letzten Wochen auf republik.ch veröffentlicht. Über diese Reise und wie die daraus resultierende Reportage entstanden ist, werden wir uns in den nächsten Minuten unterhalten. Monika und Amir, herzlich willkommen bei Aus der Redaktion. Zum Einstieg eine große Frage. Mir ist bewusst, dass die nicht ganz einfach so auf die Schnelle zu beantworten ist. Trotzdem, wie würdet ihr den Zustand der arabischen Welt knapp 8 Jahre nach den Aufständen von 2011 beschreiben?
Ja, danke Tom, dass wir hier sein dürfen. Das ist in der Tat eine große Frage. Man kann natürlich schon mal abendfüllend darüber diskutieren, ob es die arabische Welt überhaupt gibt und was es denn sein soll. Den Zustand dieser 3 Länder, die wir bereist haben, oder 4 Länder, da gibt es bestimmt Gemeinsamkeiten, aber auch sehr viele Unterschiede. Die Region an sich ist natürlich eine Welt, gegen die sehr stark im Fluss ist derzeit. Das gilt wahrscheinlich für alle Weltgegenden, aber in der arabischen Welt, im Nahen Osten, manifestiert sich das gerade sehr stark an gewissen Orten. Politische, gesellschaftliche Transformationsprozesse. Ich denke, das ist so eine Aussage, die man zum Zustand dieser Weltgegend machen kann.
Die Pulsfühlung passiert ja jetzt aus meiner Sicht in Bezug auf die Umbrüche, die da passieren. Das ist so das gemeinsame Element, aber wie unterscheiden sich diese Umbruchsbewegungen jetzt von Land zu Land? Was ist da die Besonderheit jeweils? Gibt es da welche oder ist das Gefühl der Revolution ein ähnliches überall?
Ich denke ja und nein. Was meinst du, Monika?
Also erstmal so generell, es ist ja nicht überall jetzt eine Revolution gerade im Gang. Wir haben im Irak einen Aufstand und wir haben in Sudan einen Aufstand, der eben ein Regime teilweise gestürzt hat. In Ägypten ist im Moment eher das Gegenteil im Gange, nämlich eine Art Restauration von einem Militärregime, das wieder voll an der Macht ist, sogar noch stärker als vor 2011, wo es dort einen Umbruch gab. Also das sind schon mal ganz andere Szenarien. Ich denke, Umbruch in der Region, ja, auf jeden Fall. Einfach, das ist nicht einfach so, dass jetzt in einem Jahr überall ein Umbruch passiert, sondern ich glaube, dass, also einfach um das ein bisschen noch zu klären, die Meinung ist, dass es einfach sehr, sehr langfristige Prozesse sind, die jetzt im Gang sind, die vielleicht 2011 hat so eine erste Welle begonnen, jetzt ist vielleicht eine andere Welle. Und gleichzeitig hat eben, wie Amir auch sagte, jedes Land seine eigene Geschichte, seinen eigenen Kontext, versteht sich auch nicht nur als Teil der arabischen Welt. Also die Sudanesen, die fanden oft zum Beispiel, wir gehören auch zu Afrika oder wir haben eine spezifisch sudanesische Identität natürlich. Sie haben auch nicht nur die arabische Sprache, sondern noch über 100 andere Sprachen dort. Und die Ägypter, die identifizieren sich vielleicht mit den Pharaonen auch ein bisschen. Die Libanesen, die sagen manchmal, ja, je nachdem, woher sie sind, dass sie eigentlich gar keine richtigen Araber sind und haben einen starken Bezug zu Europa und so weiter. Also hier gibt es, glaube ich, auch vom Bezug her Unterschiede. Gleichzeitig gibt es in der Sprache so ein einendes Element, auch wenn die Dialekte dann sehr unterschiedlich sind, aber man kann auch Bezug nehmen und vielleicht verfolgt das auch ein bisschen mehr, weil man durch die Sprache einen besseren Zugang hat. Und zugleich, was auch noch vielleicht eine Gemeinsamkeit ist, ist, dass eben die Interventionen von den Regionalmächten, also das heißt, die Emirate und Saudi-Arabien auf der einen Seite und Iran vielleicht auf der anderen und dann ist da noch Katar und die Türkei. Also es ist recht viel, aber diese so verschiedene Regionalmächte, die versuchen so innerhalb von diesem Raum sich Verbündete zu halten oder zu schaffen. Und das hat man dann eben auch bei diesen Umbrüchen gemerkt. Das hat sie verkompliziert überall, dass eben dann regionale und natürlich auch internationale Akteure wie die Vereinigten Staaten oder Russland auch noch irgendwie mitmischen wollen.
Ja. Ich finde den Gedanken spannend, den du gesagt hast, dass das eigentlich eine Bewegung ist, die in Wellen verläuft und jetzt vielleicht eine neue Wellenspitze in gewissen Ländern entsteht. Ihr thematisiert das ja auch immer wieder in den Geschichten. Was hat sich gegenüber 2011 verändert? Wie ist diese Bewegung fortgeschritten? Was haben die Menschen, die jetzt wieder auf die Straße gehen, von den Aufständen 2011 gelernt?
Also ich glaube, zum Teil haben die Leute schon eben hingeguckt, was 2011 passiert ist, obwohl es eben nicht dieselben Länder waren. Also im Sudan gab es ja 2011 keinen Aufstand. Also es gab ein bisschen Proteste, aber nicht in dem Ausmaß. Und wir haben einfach öfters gehört von Sudanesinnen und Sudanesen, dass man auf die ägyptische Erfahrung vor allem geguckt hat, weil es dort ja auch, also viele Unterschiede, aber es gibt auch ein sehr starkes Militärregime, das mit der Wirtschaft, das große Teil der Wirtschaft kontrolliert. Und dass man da eben nicht einfach Halt machte, als dann der Kopf von dem Regime weg war. So, also das hatten die Sudanesen uns gesagt, dass sie in Bezug auf Ägypten das anders machen wollten. Libanon und Irak hatten auch keine Aufstände 2011. Das sind auch anders geartete politische Ordnungen. Es sind nicht Autokratien oder Diktaturen in dem Sinne, sondern es sind in Anführungszeichen, also es gibt Wahlen, es gibt Parteien, aber die politischen Systeme in beiden Ländern sind nach Quoten für Religionsgruppen organisiert. Und das heißt eben, dass man nicht einen politischen Wettbewerb hat und sagen, ich wähle die Linken, weil die mich vertreten oder die Konservativen, sondern man wählt dann irgendwie Schiiten, Sunniten, Christen. Und das hat wiederum die Korruption beflügelt, weil eben die Leute nicht Politik machen, sondern den Kuchen dann unter ihren Günstlingen aufteilen.
Das war etwas, was mir beim Lesen der Geschichten auch aufgefallen ist, als Gemeinsamkeit oder als roter Faden, der sich durch alle drei Reportagen zog, diese grassierende Korruption, die einfach alles erstickt fast schon und die Zementierung alter Machtstrukturen. Wäre das eine korrekte Beobachtung von mir?
Finde ich schon, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was tatsächlich die verschiedenen Länder auf dieser Ebene vereint, ist, dass es überall grassierende Korruption gibt, dass es keine Dienstleistungen gibt und dass die Lücke immer weiter aufgeht zwischen denen, die eben die Ressourcen kontrollieren und den anderen, die nicht viel haben. Und das ist wiederum wahrscheinlich auch ein bisschen eine globalere Geschichte, dass es eben Proteste gibt gegen korrupte Wirtschaftseliten oder korrupte Eliten. Beschränkt sich ja jetzt nicht mehr nur auf die arabische Welt.
Ich möchte noch was anfügen. Also eben diese Korruption als Gemeinsamkeit, diese Machtelite, die die Ressourcen der Länder ausbeutet und zu ihren Gunsten ausbeutet. Das ist eine Gemeinsamkeit und man kann das vielleicht sogar noch eine Ebene höher rauftragen und die Frage stellen nach dem Verhältnis zwischen Bürger und Staat in diesen Ländern. Und da ist schon auch eine Gemeinsamkeit meiner Meinung nach, dass weder die Elite sich den Bürgern irgendwie verpflichtet sieht, noch dass die Bürger sich als Anspruchsberechtigte in diesen Staatsgefügen verstehen. Es ist nicht wie bei uns, wo man seine Steuern bezahlt und seine Bürgerpflicht erbringt und dann aber auch den Anspruch hat, dass der Staat so und so funktioniert, dass man sich auf gewisse Rechtsstaatlichkeit verlassen kann. Natürlich sind diese Ideen da, die Menschen wissen, dass es diese Dinge gibt. Aber das Selbstverständnis, habe ich das Gefühl, ist in vielen Fällen ein anderes. Man geht nicht so wie wir hier bei uns von der Idee aus, dass man gewisse Pflichten dem Staat gegenüber erbringt und dass der Staat dann im Gegenzug seinen Teil der Aufgabe für uns leistet.
Es ist keine Zusammenarbeit, sondern ein Gegeneinander fast schon, oder wie könnte man das charakterisieren?
Ja, man kann das vielleicht nicht so ganz allgemein sagen. Es gibt wahrscheinlich schon einzelne Fälle oder Gegebenheiten, wo das durchaus so funktioniert, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass das Verhältnis zwischen den Individuen und der staatlich organisierten Gemeinschaft auf eine gewisse Weise gestört ist. Ja.
Ja.
Okay. Kann ich hier noch was sagen?
Selbstverständlich.
Ja, also eben diese Aufstände sind ja, fordern ja eigentlich jetzt genau das ein, also dass eben dass der Staat eigentlich den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber Rechenschaft ablegt. Oder es gibt Forderungen nach Dienstleistungen. Das ist eine ganz zentrale Sache. Im Sudan hat sich auch die Protestbewegung ein Stück weit formiert, rundherum um so Bürgerinitiativen, dass die Leute sich selber zu helfen begannen, weil eben der Staat nicht mehr da war. Und im Irak ist ein zentrales Motto, Marco Watan, es gibt keine Heimat für uns und wir wollen eine Heimat, wir wollen einen Staat, der für uns sorgt. Das ist eigentlich die zentrale Forderung von diesen Aufständen.
Mhm. Mhm. Beim arabischen Frühling 2011 war ja ein zentrales Thema, vor allem auch bei uns in den Medien, die Rolle der sozialen Medien in der Vernetzung, in der Organisation dieser Proteste und der Unruhen. Jetzt haben wir 8 Jahre später. Wie würdet ihr diesen Aspekt beschreiben? Wie hat sich das entwickelt? Es wird immer wieder gestreift in euren Geschichten, aber ihr beschreibt das nicht so genau. Spielt das nicht mehr so eine zentrale Rolle? Oder wie würdet ihr das anschauen?
Wir haben im Sudan ein Interview geführt mit einem mit dem Vertreter einer der Organisationen, die sehr stark an dieser Revolution beteiligt waren. Und er hat uns gesagt, wir verdanken eigentlich WhatsApp sehr viel. WhatsApp hat das möglich gemacht. Mhm. Und ich denke, dass die sozialen Medien natürlich, also diese elektronische Kommunikation, natürlich sehr wichtig war und ist für die Vernetzung. Aber man sieht dann auch sehr schnell, wie verletzlich das ist. Also im Irak zum Beispiel, da schaltete die Regierung nach 2 oder 3 Tagen von Protesten, als das losging, zogen sie den Stecker. Da gab es einfach kein Internet mehr. Und dann ist natürlich die Frage entscheidend, welche Strukturen sind jenseits dieser sozialen Medien vorhanden, damit die Leute sich weiterhin organisieren können. Also da geht es dann um banale Dinge wie, wann trifft man sich wo? Und da ist dann schon entscheidend, dass man andere Netzwerke hat als die sozialen Medien. Das ist natürlich ein Weg, um sehr leicht eine große Menge von Menschen zu mobilisieren und zu organisieren. Aber ist halt im Endeffekt dann auch in der Hand der Machthabenden.
Mhm. Ihr wart ja jetzt während mehreren Monaten vor Ort, habt die Geschehnisse, die auch, glaube ich, für euch teilweise etwas unerwartet waren, hautnah begleitet. Hier bei uns wird das natürlich über die Medien vermittelt. Wenn ihr die Berichterstattung hier euch anguckt, wie akkurat ist die? Macht das irgendwie Sinn für euch? Passt das? Oder gibt es da irgendwelche Gaps, die ihr jetzt vielleicht auch mit eurer Geschichte füllen wollt?
Also ich persönlich war ein bisschen irritiert darüber, wie die Art und Weise, wie über den Tod von Baghdadi berichtet wurde. Vom IS, sogenannten Kalifen. Das schien mir, das war irgendwie wochenlang, haben die Medien über nichts anderes geschrieben und berichtet und geredet. Und gleichzeitig gab es eben im Irak diesen Aufstand. Und kurz darauf hat es im Libanon auch angefangen. Und Baghdadi war, also für mich, meiner Meinung nach, ist das relativ unbedeutend, weil der IS als sagen wir, Entität ist vorerst mal besiegt. Das heißt aber nicht, dass die Ideologie besiegt ist oder die Idee oder dass das nicht, dass die Leute, die Extremisten verschwunden sind, die sind ja irgendwie immer noch da, vielleicht im Untergrund. Und das werden sie auch bleiben, mit oder ohne Baghdadi. Natürlich ist das irgendwie ein Schlag für die, aber das zerstört auch keine Kommandostrukturen oder so. In dem Sinne, also insofern war ich ein bisschen überrascht. Und ich, also auch in der Region hatte ich das Gefühl, das interessiert die Leute jetzt nicht besonders, dass der jetzt tot ist. Das war irgendwie vielleicht ein bisschen überraschend, dass das in Idlib passiert ist, aber sonst hat das jetzt keinen groß interessiert. Und ich glaube, es war vor allem eine Geschichte, die Trump geholfen hat in Amerika, und deswegen war sie so groß. Aber für die Leute in der Region war sie eigentlich nicht besonders relevant. Und viel relevanter, finde ich, ist, was im Irak passiert und auch im Libanon. Und darüber hat man zu dem Zeitpunkt verhältnismäßig, finde ich, wenig gelesen.
Mhm. Das deckt sich mit meinem Eindruck. Also ich hatte auch das Gefühl, es war mehr oder weniger eine Randnotiz im Courant Normal. So. Spannend. Was stand eigentlich am Anfang dieser Recherche? Was ist eure Verbindung zu diesem Thema und wie kamt ihr dazu, überhaupt diese Reise zu unternehmen?
Also am Anfang stand eine Anfrage von der Redaktion der Republik. Man wünsche sich schon seit längerem mal eine Gesamtschau über die arabische Welt in Form von Reportagen. Wir haben uns eigentlich vor allem interessiert, die Leitfrage war, welche Möglichkeiten haben die zivilgesellschaftlichen Akteure und wie füllen sie die? Und unter diesem Aspekt haben wir dann diese Länder ausgesucht und haben angefangen, uns vorzubereiten, Leute zu suchen, mit denen wir in Kontakt treten können. Mhm. Und so hat sich dann langsam diese Auswahl der Länder herauskristallisiert, wo wir uns entschieden haben, einerseits nach Ägypten zu gehen, weil das doch das immer noch das bevölkerungsreichste arabische Land ist, weil die Revolution von 2011 damals so eine sehr starke Ausstrahlungskraft doch auch hatte in der ganzen Region und weil es für uns so als Fallbeispiel für diese totale Restauration der alten Macht steht. Dann haben wir im Sudan kann man sich streiten, ob man ihn zur arabischen Welt zählen will oder kann. Das tun die Sudanesen auch selbst. Aber abgesehen davon, man spricht dort Arabisch und also es gibt durchaus nicht unberechtigt, den Sudan dazuzuzählen. Und vom politischen Prozess her ist es sehr interessant, weil eben dieser Kompromiss zustande gekommen ist zwischen den zivilgesellschaftlichen Kräften und den alten Machthabern, wo man sich die Macht teilt und eine geordnete Übergangsphase eingeleitet hat. Und den Irak haben wir ausgewählt, weil wir damals natürlich noch nicht wissen konnten, dass es zu dieser Protestwelle kommen würde, die jetzt ausgebrochen ist. Aber es hat uns einfach interessiert, dieses Land, das eigentlich seit den 80er Jahren fast ununterbrochen in Kriege verwickelt war und dann obendrauf noch als mit dem IS diese sehr bedrohliche Phase auch noch jetzt jüngst hatte und dann die Niederschlagung des IS durch diese Volksmilizen, die sich gebildet haben, auch nochmal eine Entwicklung dargestellt hat, alles sehr kriegerisch und jetzt das erste Mal seit sehr langer Zeit in der Geschichte des Landes eigentlich eine relative Ruhe herrscht. Da wollten wir sehen, was sich da entwickelt.
Weshalb ist die Redaktion gerade auf euch zugekommen und nicht auf irgendeinen Journalisten?
Ich war 7 Jahre Korrespondentin der NZZ im Nahen Osten. in Jerusalem und dann in Kairo und dann in Beirut. Ich spreche Arabisch, ich habe Arabisch studiert an der Universität Zürich. Ich habe auch vorher schon mal ein Jahr in Syrien gelebt. Ja, ich habe vielleicht die Hälfte meines Erwachsenenlebens im Nahen Osten verbracht. Okay. Deswegen ja, ist das so ein bisschen mein Gebiet.
Ja. Ja. Und bei dir, Amir?
Also ich denke, die Redaktion ist auf mich zugekommen, weil ich schon früher mit Leuten, die jetzt bei der Republik sind, zusammengearbeitet habe. Ich habe jetzt nicht mein Berufsleben schwerpunktmäßig dem Nahen Osten gewidmet bisher. Ich habe immer wieder mal Reportagen gemacht aus arabischen Ländern und habe durch meinen persönlichen Hintergrund natürlich, also diese Auseinandersetzung mit gewissen Fragen, die sich stellen, die begleiten mich schon mein Leben lang, genau. Und beschäftigt mich auch als Journalist. Ich spreche auch Arabisch und habe dann natürlich, als diese Anfrage kam, sofort war für mich sofort klar, dass das also wenn uns eine Redaktion diese Chance gibt, diese Möglichkeit, dann ist das ein wunderbares Geschenk für Journalisten, die sich für den Nahen Osten interessieren.
Mhm. Als ihr dann vor Ort wart, wie habt ihr die Gesprächsbereitschaft der Menschen empfunden? Hatten die einen Drang, sich mitzuteilen, oder musste man da ein bisschen stochern?
Es war sehr unterschiedlich und das hängt jeweils vom Kontext ab. In Ägypten war es extrem schwierig. Und wir mussten auch sehr aufpassen, also weil einfach die Repression so stark ist, dass die Leute Angst haben zu reden. Es ist uns dann auch passiert, dass eine Kontaktperson, die zuerst eingewilligt hat, in ihrem Namen das Interview zu machen, später uns dann gesagt hat, sie möchte ihren Namen nicht nennen im Text, weil danach eben diese kurze Protestwelle kam, die es ja in Ägypten dann gab und die aber wieder auch unterdrückt wurde und danach nochmal eine große Verhaftungswelle ausgelöst hat. Und dann eben auch ein Kontakt von uns, der wurde dann auch verhaftet, den wir interviewt hatten. Deswegen war es in Ägypten sehr, sehr schwierig. Und wir mussten wirklich, ich meine, das Wichtigste ist immer, dass man niemanden in Gefahr bringt, dass man nicht die Leute drängt dazu auch oder sich zu äußern, wenn sie nicht wollen, dann auf keinen Fall. Und es gibt aber immer noch Leute, die das möchten und die, denen das etwas bedeutet, für die das ein Engagement ist und deswegen möchten sie mit Medien reden, aber es wird immer schwieriger. Im Sudan und im Irak war das eher anders. Also wir hatten eher das Gefühl, dass die Leute sehr starkes Mitteilungsbedürfnis hatten. Im Sudan war ja jetzt das noch nicht so lange her, dass eben die Leute wirklich frei auf der Straße mit Journalisten reden konnten. Das gab es vor ein paar Monaten auch nicht. Und ich war vorher nicht da, aber ich stelle mir vor, dass das sehr viel schwieriger war. Und wir haben das auch so gehört. Und im Irak, das ist eben ja, wie gesagt, keine Diktatur in dem Sinne. Deswegen funktioniert das ein bisschen anders. Und da herrschte schon auch so ein bisschen Aufbruchsstimmung, irgendwie in dem Sinne, dass die Leute sagten, ja, jetzt ist der Krieg endlich vorbei, jetzt können wir endlich etwas machen. Und gleichzeitig fanden halt alle, die Korruption ist wirklich endemisch und wir also es funktioniert einfach nichts in diesem Land und es ist eigentlich ein reiches Land und wir haben keine Jobs und gar nichts. Und das war halt schon ein bisschen diese Stimmung, die dann zu den Protesten führte. Und deswegen, also in beiden Ländern, Irak und Sudan, war das sehr einfach, mit Leuten zu reden.
Wart ihr eigentlich immer zusammen unterwegs?
Meistens.
Meistens, ja. Jetzt, die Geschichten sind veröffentlicht, die Arbeit ist getan. Wenn ihr jetzt zurückblickt auf die letzten Monate, was war eigentlich die größte Schwierigkeit in diesem ganzen Entstehungsprozess?
Ja, es ist ja immer ein bisschen schwierig, auch von hier aus sich vorzustellen, wie das dann die Recherche vor Ort ist. Und dass man auch, also die Redaktion von der Republik war sehr offen in der Hinsicht und hat uns eigentlich auch volles Vertrauen gegeben. Aber das war schon, hat auch zuerst ein bisschen auch Zeit gebraucht, um zu klären, was überhaupt machbar ist. Also eben, dass man nicht dass man nicht so einfach von einem Land ins andere reisen kann. Und dann war halt schon, glaube ich, die größte Herausforderung eben der Zugang, also dass wir überhaupt die Visa bekommen haben. Und selbst für die Länder, wo wir jetzt eben dachten, das sollte machbar sein, also Irak und Sudan, mussten wir dann doch irgendwie noch Kontakte aktivieren und hin und her telefonieren. Und wir haben beide Visa wirklich in letzter Minute bekommen und wussten bis zum Schluss nicht, ob wir überhaupt fahren können oder ob wir uns eine Alternative ausdenken müssen. Und das ist halt, ja, das ist im Moment ein großes Problem für Journalismus in der Region, dass es einfach extrem schwierig ist, überhaupt Visa zu bekommen und in ein Land zu fahren.
Jetzt beim Lesen der Geschichten sind mir auch immer wieder die wirklich starken Bilder ins Auge gestochen. Soweit ich gesehen habe, habt ihr mit verschiedenen Fotografen zusammengearbeitet. Wie habt ihr diese gefunden? Wie ist diese Zusammenarbeit entstanden und wie ist die abgelaufen?
Das war eigentlich die Bildredaktion von der Republik, die Fotografen mehr oder weniger ausgesucht hat. Manchmal haben wir noch Vorschläge gemacht und wir haben dann mit denen Kontakt aufgenommen. Und natürlich waren die nicht die ganze Zeit dabei, also leider nicht, aber das war vom Budget her nicht möglich. Aber ja, ich finde auch, dass das sehr schönes Bildmaterial entstanden ist. Wir haben, also ich weiß nicht, wie man das sonst machen würde, aber ich mache das immer so, wenn ich arbeite, dass ich Fotografen mitnehme und versuche zu erklären, was die Geschichte ist. Und in der Regel versuchen die Fotografen dann auch zu verstehen oder worum es geht und bringen sich manchmal auch ein. Also wir haben auch gute Erfahrungen gemacht mit den Fotografen und Fotografinnen, dass die selber auch sogar noch Ideen auch eingebracht haben für die Geschichten.
Das waren aber teilweise auch einheimische Fotografen.
Das waren alles Einheimische.
Alles Einheimische, ja, genau. Das fand ich auch noch interessant, also die Bylines so zu lesen. Gut, jetzt eben die Früchte von 6 Monaten harter Arbeit sind in der Welt da draußen. Wie fühlt sich das für euch an?
Also ich bin erleichtert, dass wir es geschafft haben. Es war ein ziemlicher Brocken Arbeit, ziemlich konzentriert. Also ich würde sagen, maximal eine Reise pro Monat und nicht 3 Reisen in 6 Wochen. Mhm. Das war sehr intensiv und dann auch das alles zu verarbeiten und aufzuschreiben. Für mich waren es auch 2 neue Länder, also Irak und Sudan. Ich kannte bis jetzt viele arabische Länder, aber die beiden nicht. Und das war einfach sehr, sehr viel zu verdauen für uns, glaube ich, oder? Also ja, inhaltlich, logistisch.
War sehr viel in sehr kurzer Zeit. Dann muss man sich auch noch bewusst sein, dass das Reisen in diesen Ländern, mal unabhängig davon, dass es natürlich viel Arbeit war, das Reisen in diesen Ländern ist einfach anstrengend. Es war immer noch sehr heiß, als wir dort waren, Ende August, September. Also im Irak hatten wir zum Teil Temperaturen um die 40 Grad immer noch. Dann haben wir uns natürlich vorwiegend in Städten bewegt. Die Städte sind, häufig ist viel Verkehr, viele Menschen, es sind viele Eindrücke, es ist lärmig, es ist, das ist natürlich das, was auch dann die Faszination dieser Orte ausmacht, aber es ist ermüdend, es sind sehr viele Reize. Also schon auf dieser Ebene ist es anstrengend. Und dazu kommt, dass wir natürlich die Zeit damit verbracht haben, Leute zu treffen, mit denen zu reden. Wir haben die ganze Zeit Informationen aufgenommen, mussten das verarbeiten und haben dann am Ende nochmal 3 oder 4 Wochen gehabt, wo wir das alles dann wirklich niedergeschrieben haben. Das war sehr anstrengend und ich bin so gesehen jetzt also in dieser Hinsicht froh, dass es vorbei ist. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung habe machen dürfen.
Ja, es ist natürlich schön, am Ende die Geschichten zu sehen, vor allem mit den Bildern zusammen, wenn das wirklich dann publiziert wird. Ja, es ist eigentlich ein schönes Gefühl.
Dass es greifbar wird und jetzt draußen ist. Gut, also dann vielen herzlichen Dank erstmal für eure Arbeit, dann aber auch für die Zeit, die ihr euch genommen habt, hierher zu kommen und über diese Arbeit zu sprechen. Und ja, jetzt wünsche ich euch gute Erholung.
Danke. Besten Dank.
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Dieses Gespräch wurde ermöglicht durch die Verlegerinnen und Verleger der Republik. Wir würden uns sehr darüber freuen, Sie auch in diesem Kreis begrüßen zu dürfen. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.republik.ch. Als Produzent dieses Formats wirkte Marco Di Nardo. Am Mikrofon waren Monika Bolliger, Amir Ali und Tom Nagy.